Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Das Vorwort vom Domherr Andreas Fuchs im neuen Buch des heiligen Pater Pio, Gekreuzigt aus Liebe, geschrieben von Pater Gottfried Ecker, lautet: Pater Gottfried Ecker ist wie der heilige Evangelist Lukas allem sorgfältig nachgegangen, um es für uns der Reihe nach aufzuschreiben, damit wir uns von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen können, in der wir unterwiesen wurden. In seinem Büchlein über den heiligen Pater Pio zeichnet er liebevoll das Bild seines inneren und äußeren Lebens. Auf jeder Seite leuchtet uns die Ehrfurcht und die Liebe von Pater Gottfried für seinen stigmatisierten Mitbruder entgegen. Und Radio Gloria freut sich darüber, dass wir heute im Gespräch mit Pater Gottfried Ecker über dieses Buch sind. In der heutigen, ersten von den drei Sendungen, geht es um das Leben vom heiligen Pater Pio und in weiteren um das geistliche Kind, die Selig-Heiligsprechung und abschließend um die Charismen und die Geistigkeit des heiligen Pater Pio. Und nun begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, grüezi, Frau Martin.
Nach dem Vorwort vom Domherr Andreas Fuchs erzählen Sie Ihre persönliche Erfahrung, die Sie mit Pater Pio gemacht haben.
Also eigentlich geht diese Begegnung fast auf 50 Jahre zurück, wo ich das erste Mal überhaupt von Padre Pio gehört habe. Das war noch zu seiner Lebzeit. Ich war damals ein knapp 15-jähriger Gymnasiast im Franziskanerseminar und ein Kollege von mir hatte mir erzählt, dass er immer wieder zum Padre Pio ging mit seiner Mutter und dass dieser Mann mit den Wundmalen, der sehr viele Stunden im Beichtstuhl verbrachte, aber dass er auch vielen Menschen Rat geben könnte, ja, dass er sogar die Seelenschau hatte, in den Herzen der Menschen lesen konnte. Und was mich ganz besonders auch beeindruckte, als mein Kollege erzählte, dass er sogar Bilokationen hätte, was ich nicht wusste, was das war. Und dann hat er mir das erklärt, dass er also gleichzeitig an zwei Orten sein konnte. Und er hat mir dann gesagt, du könntest ihm doch einen Brief schreiben, wenn du irgendein Problem hast und ihn fragen. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe gefragt, es ging um eine ganz persönliche Frage, ob ich das machen könne, was ich da im Innersten spürte, und habe dann ihm einen Brief geschrieben, sogar Deutsch, ich konnte damals sehr wenig Italienisch. Und dann kam mein Kollege zurück und hat gesagt, Padre Pio, sagt mir, du kannst es. Noch immer erinnere ich mich an diesen Moment, damals ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Padre Pio hat mir wirklich geholfen, er hat mir gesagt, du kannst es, ich konnte diesen Weg weitergehen und ich glaube, das war schon ein Wunder, das ich da erlebt habe vor über 50 Jahren. Dieser stigmatisierte Heilige ist mir dann so immer irgendwo noch an der Seite geblieben, mal stärker, mal weniger stark, aber ich spüre auch heute noch seine Gegenwart, dass er mich als Fürbitter begleitet und was mich besonders auch immer wieder freut, er ist ja auch mein Mitbruder. Ich bin zwar Franziskaner, er ist Kapuziner, aber wir haben den gleichen Ordensgründer. Das ist ja das Entscheidendste. Und so möchte ich jetzt eigentlich etwas zu seinem Leben sagen, zu seinem Werdegang sagen, das nämlich ganz interessant ist. Er ist am 25. Mai 1887 in Pietrelcina geboren. Dieses in der Provinz Benevent in Süditalien. Noch heute kann man seinen Geburtsort besuchen. Ich hatte einmal die Gelegenheit, mich hat das sehr beeindruckt, wie die Eltern, die Familie Forgione dort gelebt hat. Sie waren Bauern und das Leben damals war sehr mühselig. Diese arbeitsamen Eltern von Padre Pio bestellten ein kleines, bescheidenes Landgut, das ihnen nur das Notwendigste für ihren Lebensunterhalt eintrug. Der Vater und auch der ältere Bruder von Padre Pio mussten dann nach Amerika auswandern, aus wirtschaftlichen Gründen, damit sie doch noch ein bisschen mehr Geld verdienen konnten. Die Eltern von Padre Pio waren eigentlich Analphabeten. So wurde der kleine Padre Pio am 26. Mai 1887, also ein Tag nach seiner Geburt, in der Kirche Santa Maria degli Angeli getauft, in der Heimatgemeinde. Der kleine Francesco, das war sein Taufname, war anders als die meisten Kinder. Er war sehr still und in sich gekehrt, war folgsam, er war sehr offen für das Religiöse. Er litt zum Beispiel darunter, wenn seine Altersgenossen fluchten oder irgendwelche unschöne Worte verwendeten. Schon früh, und das ist sicher ganz das Besondere an Padre Pio, etwa wahrscheinlich mit dem 4. Lebensjahr, hatte er auch Visionen. Er hatte Visionen von der Mutter Gottes und den Heiligen. Und er war aber auch ein kränkliches Kind. Er war früh Schafhirte, hat dann eine kleine Schafherde aufs Feld hinausgeführt. Und gerade dort auf dem Feld unter den Tieren hat er doch viel Gelegenheit, über sich und sein Leben nachzudenken. Und ich glaube, da können wir wohl auch die Wurzeln seiner geistlichen Berufung erkennen. Dann gibt es einen wichtigen Moment in seinem Leben. Er war ungefähr 10 Jahre alt, als er das erste Mal in seinem Leben einem Kapuzinerbruder begegnet war. Es war Bruder Camillo aus dem Kloster Morgone, nicht weit weg von Pietralcina. Dieser Bruder kam, wie immer auch Kapuziner und Franziskaner, die gingen ja in die Häuser und haben Naturalien gebettelt. Die hatten ja praktisch kein Einkommen und so waren sie angewiesen auf die Hilfe der Mitmenschen. Die Mutter Giuseppina schüttete dann großzügig Weizen in den Sack des Bettelbruders, der ganz freundlich war und mit dem kleinen Francesco ins Gespräch kam. Dieses Gespräch hat ihn beeindruckt und so hat sich Francesco gesagt, ich möchte auch ein Ordensmann in brauner Kutte mit Bart werden. Nun, das war natürlich für die Familie kein leichter Wunsch, denn der Heilige hatte, denn wie gesagt, sie waren sehr arm. Dazu kam, dass Francesco bis anhin nur ganz wenig Schulunterricht besucht hatte. Sie müssen sich vorstellen, das war damals noch nicht staatlich verordnet. Das war eher auf Freiwilligkeit, dass man Schule besucht hatte. So musste er eine Privatschule besuchen, um eben entsprechend dann auch gerüstet zu sein für einen möglichen Eintritt in den Kapuzinerorden. Und wie schon angetönt, hat dann der Vater auch und der älteste Bruder auf sich genommen, dass sie nach Amerika gereist waren, um auch für Francesco eben diese Studien zu ermöglichen. Also die Eltern haben sehr große Opfer gebracht, dass eben Francesco einen geistigen Beruf ergreifen konnte. Nun ging er jetzt in eine Privatschule. Da hatte er einen ganz speziellen Lehrer. Er tat sich nicht leicht da in dieser Schule bei diesem Lehrer. Dazu kam, dass nämlich dieser Lehrer ein ehemaliger Priester war. Und der feinfühlige Francesco spürte da schon, er hatte einen rechten schlechten Zugang zu ihm, weil er eben spürte, dass dieser Mann auch letztlich in der Sünde lebte. Und der Lehrer hat ihm dann als sogar einen Esel ausgeteilt, also oder einen Dummkopf, oder dass er gar nicht so fähig wäre zu studieren. Und er hat das auch seiner Mutter mitgeteilt, dass er eben da keine großen Fortschritte machen würde. Und der junge Francesco hat sich dann von ihm abgewandt und hat einen anderen Lehrer, haben sie dann gesucht. Und dann ist es interessanterweise schulisch sehr schnell, sehr gut vorwärts gegangen. Gerade diese atmosphärische Störung durch diesen ehemaligen Priester, das war eben nicht gut, das hat ihn auch blockiert, das hat ihn nicht freigemacht. Erst nachher ist er dann beim anderen Lehrer eigentlich ein guter Schüler geworden. Es gibt eine ganz interessante Episode, dass dann dieser Lehrer Tiziani, den er zuerst hatte, dass Padre Pio ihm noch bei seinem Sterben beigestanden ist. Auch das ist eine ganz besondere Gnade. Dieser andere Lehrer, wie gesagt, hat ihn dann wirklich gut vorbereiten können auf den Eintritt in Kapuzinerorden. Was auch interessant ist, dass bereits schon damals, nebst diesen Erscheinungen von Heiligen, und musste er auch gegen das Böse kämpfen. Es erschienen ihm schreckliche Gestalten oder auch bissige Hunde, die letzten Endes da die Gestalt des Bösen verkörperten. Also er hat da schon früh dagegen kämpfen müssen. Pater Amort, der berühmte Exorzist in Rom, war ja ein geistlicher Sohn von ihm und er hat eine kleine Biografie geschrieben. Vielleicht kann ich da einen Auszug lesen, was das nämlich für seinen weiteren Werdegang ganz wichtig ist. Pater Amort sagt: Der Jüngling sah sich neben ihm einen sehr schönen, lichtstrahlenden Mann, der ihn aufforderte: Komm mit mir, denn es geziemt dir, als tapferer Krieger zu kämpfen. Er führte ihn auf ein weites Feld, wo er sich inmitten von zwei Heerscharen befand. Auf der einen Seite standen sehr schöne, mit schneeweißen Gewändern bekleidete Männer, auf der anderen Seite schwarz gekleidete Gestalten, die einen schauderhaften Anblick boten, so dass sie wie dunkle Schatten aussahen. Auf einmal sah Francesco, wie ein abscheulicher Mann, der so unermesslich groß war, dass er mit der Stirn die Wolken berührte, auf ihn zukam. Die leuchtende Gestalt forderte den Jüngling auf, sich mit diesem Riesen zu schlagen. Francesco bat ihn, ihm diesen Zweikampf zu ersparen, doch dieser antwortete ihm: Dein Widerstand ist vergeblich, du musst mit ihm kämpfen. Fasse Mut, beginne den Kampf mit Vertrauen und kämpfe mutig. Ich werde dir zur Seite stehen, ich werde dir helfen und nicht zulassen, dass dich jener tötet. Der Zusammenstoß war furchtbar, doch dank der Hilfe jener hell leuchtenden Gestalt wurde der Riese besiegt und in die Flucht geschlagen. Hinter ihm her schlich die Menge jener überaus grässlichen Gestalten, die mit lautem Gebrüll, Verwünschungen und ohrenbetäubenden Geschrei flüchteten. Die andere große Schar hingegen brach in Jubel und Lobpreis aus, der leuchtenden Gestalt galt, die Francesco im ungleichen Kampf geholfen hatte. Dann setzte die Gestalt dem Francesco eine Krone von unbeschreiblicher Schönheit aufs Haupt, nahm ihm diese dann wieder ab und sagte zu ihm: Ich halte für dich eine andere, noch schönere Krone bereit, wenn du gegen jenen Riesen zu kämpfen verstehst. Dieser wird immer wieder zurückkehren, zum Angriff übergehen, doch du kämpfe ohne Angst, ich werde stets in deiner Nähe sein, damit es dir immer gelingt, ihn niederzustrecken. Also Padre Pio war zu einer außerordentlichen Weise dazu berufen, gegen die Kräfte des Bösen zu kämpfen, die eben besonders die Menschen in dieser Welt bedrängen, und gegen den, der sie vertritt und leitet, dazu zur Errichtung des Reiches Gottes beizutragen. Dieser Kampf gegen das Böse hat unzählige Male stattgefunden, direkt und indirekt, auf verschiedenste Weisen. Es ist also eine Tatsache, dass der Heilige Zeit seines Lebens mit dem Bösen kämpfte und dass das alles ja wirklich alles andere als harmlos war. Es geschah zum Teil mit richtig gehenden physischen Angriffen. Er trug manchmal dann blaue Flecken am Kopf, Striemen aus dem Kampf. Er wurde niedergeworfen, er wurde unters Bett geworfen und er sagt dann auch seinen Mitbrüdern: Dank der himmlischen Hilfe habe ich immer gesiegt. Padre Amort stellt dazu fest, er spricht auch immer wieder, dass Gott ihm eine große Sendung anvertraute. Ja, eine große Sendung war ihm anvertraut. Wahrscheinlich, wir können das nur in etwa vermuten, dass das damit zu tun hat, dass er eben in San Giovanni Rotondo dort vor allem als Beichtvater ein wichtiges Apostolat haben wird. Wir werden dann später noch darüber sprechen. So kam also ein Abschied auf den jungen Francesco zu. Er war knapp 16-jährig, als er sich entschlossen hatte, bei den Kapuzinern in Morcone einzutreten. Es war am 6. Januar 1902. Die Mutter Giuseppina begleitete ihn zum Bahnhof. Dieser Abschied war natürlich herzzerreißend. Die Mutter umarmte ihren Sohn und sie sagte: Nun gehörst du nicht mehr mir, du gehörst dem heiligen Franziskus. Und da sind natürlich reichlich Tränen geflossen. So ist Francesco zusammen mit einem Mitstudenten in Begleitung des Lehrers, der ihn in Pietralcina ausgebildet hatte, der hat ihn dann zusammen auch mit dem Pfarrer bei den Kapuzinern zu den Kapuzinern in Morcone geführt. Dort mussten er und sein Mitstudent zuerst ein Examen ablegen. Sie wurden geprüft über die italienische Sprache, Kultur und Geschichte, Geografie und Latein. Und er ist dann so in den Orden aufgenommen worden, ist dann am 22. Januar 1902 im Kloster Morcone in den Orden der Kapuziner aufgenommen worden und er bekam dann den Namen Bruder Pio, Bruder Pius. Es ist genommen vom heiligen Pius V., das war sein Namenspatron, dieser große Reformerpapst aus dem Dominikanerorden, der sich ja vor allem durch den Einsatz des Rosenkranzgebetes, das er damals für die christliche Welt ermunterte, zu beten, und das trug dann wesentlich zum Seesieg über die Türken bei Lepanto bei. Dieser große Rosenkranzbeter war wirklich ein vorbildlicher Heiliger für Padre Pio, der er dann auch ein ganz großer Rosenkranzbeter in seinem Leben werden wird oder damals schon gewesen ist. Das Leben im Noviziat war sehr, sehr streng. Es war geprägt durch Stillschweigen, viele Stunden Gebet, Betrachtung, sogar noch Geißelung war damals vorgesehen. Mitternacht sind die Brüder zum Gebet aufgestanden. Also man kann sagen, das ist ganz erstaunlich, welche Anforderungen an diese jungen Menschen damals gestellt wurden. Padre Pio hat als Bruder Pio, muss man sagen, war noch nicht Priester im Noviziat, hat er da sehr streng mitgemacht, noch über das, was verlangt worden ist, hinaus hat er sich auch Fastenpraxisen auferlegt. Und ich glaube, das war dann für seinen Leib, der ist dann zu Grenzen gekommen, sodass er dann auch gesundheitliche Probleme bekam. Vielleicht fast ähnlich wie beim heiligen Franziskus, der, wie er selber gesagt hat, Franziskus, ich habe meinem Bruder Esel nicht immer, war ich nicht immer behutsam genug. Nach diesem ersten Ordenslehrjahr, können wir sagen, im Noviziat, legte er dann die ersten Gelübde ab in die Hände seines Provinzialministers und dann beginnt eigentlich der Weg zum Priestertum. Auch der ist ein relativ dornenvoller Weg, den er da gegangen ist.
Nach diesem wunderschönen musikalischen Ausflug mit dem Lied Madre Dei Servi della Sofferenza, es ist ein Gebet zur Mutter der Diener des Leidens, sind wir zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Egger über das Buch vom heiligen
Pater Pio. Nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken und Ausführungen von Pater Gottfried.
Ja, es begann jetzt die philosophische und theologische Ausbildung in verschiedensten Klöstern der Kapuzinerprovinz Benevent. Also wir können sagen, von Jahr zu Jahr zogen die Brüder in ein anderes Kloster. Das hatte sicher auch eine Bewandtnis damit. Die Brüder sollten ja in das franziskanische Wanderleben eingeführt werden. So kamen sie in ein Kloster, wo dann ein Pater diese Materie unterrichtete. Dann kamen sie wieder in ein anderes Kloster, wo sie ein anderes Fach hatten und so weiter. So kam er also in verschiedene Klöster. Und es war natürlich auch so, dass Padre Pio in der Zeit schon ziemlich kränkelte. Seine Studienergebnisse waren ganz unterschiedlich. Der intelligente junge Bruder hatte nebst den gesundheitlichen Problemen auch immer wieder mit dem Leibhaftigen zu kämpfen, das ihn manchmal so stark maltraktierte, dass er dann natürlich geschwächt war. Und eine interessante Feststellung möchte ich da noch erwähnen. Die Brüder, die ihn unterrichteten, bezeugten, dass er immer über Zusammenhänge gut Bescheid wusste und auch gut theologisch argumentieren konnte, aber studieren sah man ihn kaum. Später pflegte er zu sagen, in den Büchern suchst du Gott, im Gebet findest du ihn. Ja, wenn ein Bruder zum Beispiel in der Studienzeit auf seine Zelle kam, war er überrascht, dass Padre Pio nicht hinter Büchern war, sondern beim Gebet. Also wir können sagen, Padre Pio betrieb mehr kniende als sitzende Theologie, würden wir heute sagen. Padre Pio lebte, um zu beten. Das Gebet war sein Atem, sein Leben. Man kann wohl sagen, dass er schon vor seinem Eintritt ins Kloster stets in Gott versunken lebte, und so sollte es in seinem ganzen Leben dann sein. Da die gesundheitlichen Beschwerden immer mehr zunahmen, beschlossen die Oberen, ihn dann nach Pietralcina zurückzuschicken in seine Heimat. Also er hatte Probleme auch mit dem Essen, mit der Ernährung. Er hat alles wieder erbrechen müssen und so weiter. Und sie haben dann festgestellt, er hatte auch Fieberschübe gehabt und die Nahrung konnte er kaum behalten, eben wie wir gehört haben. Und man hat dann gesagt, vielleicht ist, wenn er wieder in der Heimat ist, dass es ihm dann besser geht, und es ist auch tatsächlich so geworden. Er hatte aber regelmäßig Kontakt mit den Mitbrüdern, vor allem mit zwei, die ja ihn begleitet haben, mit Padre Benedetto, der auch sein Provinzial war, und mit Padre Agostino, der war auch sein Theologieprofessor. Diese zwei begleiteten ihn weiter, eben in diesem, könnte fast sagen, Hausstudium zu Hause. Nach der Diakonatsweihe fühlte sich Bruder Pio gesundheitlich immer noch schwach, und so schrieb er dann seinem Provinzial, Padre Benedetto: Dann werde ich zufrieden sterben, denn auf dieser Erde habe ich keinen anderen Wunsch mehr. Ja, er sagt das eigentlich so dann, nämlich wenn er zum Priester geweiht wird. Er hat sich sehr gesehnt, Priester sein zu können, und die Diakonatsweihe war ja ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg. Trotz verschiedensten Wechselfällen gesundheitlicher und geistlicher Natur konnte er dann am 10. August 1910 im Dom von Benevent zum Priester geweiht werden. Das war für ihn der absolute Höhepunkt seines geistlichen Wegens, den er sich ja so sehnlichst gewünscht hatte. Von jenem Moment an begann da, was wir ohne Übertreibung sagen können, das Geheimnis der heiligen Messe von Padre Pio. Ein Geheimnis, von dem in jener früheren Zeit nur wenig Leute wussten und an dem auch noch viel weniger Menschen teilhaben konnten. So feierte er dann tags darauf seine Primizmesse in seinem Heimatdorf Pietrelcina. Pater Agostino, sein geistiger Begleiter, war sein Primizprediger. Und das ist eine ganz interessante Predigt, die, also mindestens Predigtgedanken. Er hat in der Primizpredigt festgestellt, Padre Pio, du hast keine gute Gesundheit, du kannst kein Prediger werden. Ich wünsche dir deshalb eine große Zukunft als Beichtvater. Also Padre Agostino, könnten wir sagen, hat ein prophetisches Wort gesprochen. Das war genau das, dieses prophetische Wort, das sich dann in all seinen Jahren als Priester erfüllte. Aber was interessant ist, in Padre Pio wurde nicht gleich nach der Priesterweihe die Beichte-Erlaubnis erteilt. Es war sowieso so, dass die Brüder damals praktisch am Anfang nur die Messe lesen konnten und dann nach bestimmten Examen dann sie auch in die Pastoral gehen konnten oder auch in die Beichtpraxis. Und Padre Pio hat dann im Zeitraum von 1911 bis 1913 18 Briefe an seinen Provinzial geschrieben und gebeten, er soll ihm doch jetzt die Beichterlaubnis geben. Also dieses Insistieren um die Beichterlaubnis mag uns ein bisschen befremden von Padre Pio, der ja wirklich im Gehorsam all das tut, was seine Mitbrüder von ihm verlangen. Das war sicher eben diese Sicht, die er hatte. Ich habe eine Aufgabe als Beichtvater und deswegen war ihm das ein großes Anliegen. Nun, wir können uns fragen, warum haben die Mitbrüder ihm so spät dann eigentlich erst nach 3 Jahren dass die Beichterlaubnis gegeben. Warum? Weil sie eben gewisse Bedenken hatten, dass er nicht das nötige Wissen in Moraltheologie hätte, weil er ja eben, wir müssen doch denken, vieles im Selbststudium erarbeiten musste. Er war ja zu Hause, er hat nicht diese regulären Vorlesungen besucht. Und nicht zu vergessen natürlich auch seine Krankheiten, von diesen eigentlich befallen wurde. Er war immer wieder kränklich. Und so musste, Ironie des Schicksals, dieser wohl einer der berühmtesten Beichtväter, den es je gegeben hat, mindestens in unserer Zeit, fast so wie beim heiligen Pfarrer von Ars, musste er lange darauf warten, bis ihm dann endlich die Befugnis zum Beichthören gegeben wurde. Auf seinem Primizbildchen stand ein sinniger Spruch: O König, gib mir meine Seele, für die ich dich bitte, und mein Volk, für das ich dich beschwöre. Es ist aus dem Buch Esther 7,5. Dann steht weiter: Andenken an meine erste heilige Messe. Jesus, meine Sehnsucht und mein Leben. Heute, da ich dich zitternd erhebe in meinem Geheimnis der Liebe, möchte ich mit dir für die Welt, Weg, Wahrheit und Leben, für dich ein heiliger Priester und ein vollkommenes Opfer sein. Ja, hier sehen wir, Padre Pio ist mit Christus Priester und Opfer zugleich. Die Oberen erlaubten ihm noch weiter wegen seiner angeschlagenen Gesundheit in seiner Heimat, das heißt in seiner Familie, zu bleiben. Dazu bekam der junge Ordenspriester auch die Erlaubnis aus Rom durch einen Erlass, dass er außerhalb der Gemeinschaft leben konnte und dennoch das Ordenskleid tragen konnte. Meistens war das eben so, wenn jemand exklaustriert war, wurde ihm auferlegt, er ist zwar noch Ordensmitglied, musste aber das Ordenskleid ablegen. Pater Pio musste das nicht, weil er eben aus gesundheitlichen Gründen da dieses Leben führte. Und nun ist ganz interessant, die Oberen haben also erwogen, ihm auch fast nahezulegen, es wäre vielleicht besser, du würdest dich in einer Diözese melden, als Weltpriester wirken, als dieses strenge Leben des Kapuziners zu führen. Da hat sich natürlich Pater Pio sehr vehement gewehrt dagegen. Er war ein überzeugter Franziskussohn, hatte er nicht schon, und das ist eine Tatsache, er hatte mit dem heiligen Franziskus, seinem Ordensgründer, sein Namenspatron, er hatte den Namen Francesco getragen, hatte er schon einen fünfjährigen Pakt geschlossen, dass er ihm die Treue versprochen hat, dass er also auf dem Weg ein Sohn des heiligen Franziskus bleiben wollte. Es wurde ihm dann auch gewährt, er konnte weiter in Pietrelcina bleiben, das war für ihn eine wichtige Zeit, eine Zeit des Vorbereitens auf das eigentliche Apostolat hin. Er hat vor allem, wie gesagt, er hatte noch keine Beichterlaubnis, so hat er sehr viel Zeit verwendet für die heilige Messe zu feiern. Und da hat er bis zu 5 Stunden, man muss sich das mal vorstellen, hat er Messe zelebriert. Wenn der Sakristan ihm beim Ministrantendienst geholfen hatte, hat er das nicht mehr ausgehalten. Er hat sich dann gesagt, ich kann in dieser Zeit noch anderes tun, ist dann erst gegen Ende der Messe wieder zurückgekommen und hat dann den jungen Priester immer noch versunken am Altar erlebt. Einmal fand er ihn sogar am Boden liegen und meinte, er sei verstorben. Doch der Pfarrer hat ihm gesagt, nein, nein, Padre Pio, der ist in Ekstase gefallen während dem Zelebrieren der Messe. Opfer für die Sühne und für die armen Seelen im Fegfeuer, so hat er sich auch angeboten Gott gegenüber. Ja, nach einem guten Monat nach der Priesterweihe geschah dann auch etwas, was etwas Eingreifendes ist. Er ist ja dann viel auch aufs Feld hinausgegangen, hat im Freien meditiert, meistens im Schatten einer Ulme. Und plötzlich spürte er an seinen Handflächen da Schmerzen. Das waren die ersten Anzeichen der Wundmale. Erst ein Jahr danach erzählte er dieses seltsame Ereignis dann seinem Oberen. Ich möchte dann später noch eigens noch mehr über die Wundmale sprechen. Und wie gesagt, Padre Pio hatte immer wieder auch mit dem Bösen zu kämpfen. Gott hatte mit ihm große Dinge vor, auch wenn der Herr ihn immer wieder mit vielen geistlichen Wonnen beschenkte, so bereitete er sich dann immer mehr und mehr auf ein wichtiges Geheimnis vor, das die Mystik auch von der Durchbohrung des Herzens berichtet. Also vor der eigentlichen Stigmatisation, die am 20. September 1918 stattfand, hatte Padre Pio schon einen ganz wichtigen Moment. Er sagt in seinem Brief an seinen geistlichen Begleiter, Padre Agostino: Ich fühle dann, lieber Pater, dass die Liebe mich umschließt, besiegen wird. Die Seele läuft die Gefahr, sich vom Leib zu trennen, weil sie auf Erden Jesus nicht genug lieben kann. Ja, meine Seele ist von der Liebe zu Jesus verwundet. Ich bin krank vor Liebe. Ich fühle ständig den bitteren Schmerz dieser Liebensglut, die brennt und nicht verzehrt. Empfehlen Sie mir doch, wenn Sie können, ein Heilmittel für den gegenwärtigen Zustand meiner Seele. Hier ein schwaches Bild für das, was Jesus in mir wirkt. Ähnlich wie ein reißender Fluss alles, was ihm in seinem Lauf begegnet, mit sich in die Tiefen des Meeres reißt, so zieht meine Seele, die sich in den uferlosen Ozean der Liebe Jesu versenkt hat, ohne irgendeinen Verdienst meinerseits und ohne mir darüber Rechenschaft zu geben zu können, alle ihre Schätze hinter sich. Und Padre Benedetto berichtet dann von dieser Stigmatisierung, berichtet Padre Pio dann von dieser Stigmatisierung, also diese, noch besser, diese Durchbohrung des Herzens, dass bereits am 5. August 1918 geschehen ist. Pater Pio sagt Pater Benedetto Folgendes: Ich vermag euch kaum zu sagen, was in dieser Zeit höchsten Martyriums geschehen ist. Ich war dabei, unseren Knaben am Abend des 5. August die Beichte abzunehmen. Da wurde ich auf einmal beim Anblick einer himmlischen Gestalt, die von meinem geistigen Auge erschien, mit äußerstem Schrecken erfüllt. Sie hielt eine Art Werkzeug in der Hand, ähnlich einer sehr langen Eisenklinge mit scharf geschliffener Spitze, und aus dieser Spitze schien Feuer zu sprühen. All das sehen und beobachten, wie gesagt, der Gestalt ihr Gerät mit aller Wucht in meine Seite stieß, war Sache eines Augenblicks. Mit Mühe brachte ich einen Klagelaut hervor, ich fühlte mich sterben, ich sagte dem Knaben, er solle gehen, da ich mich nicht wohl fühlte und keine Kraft mehr hatte, fortzufahren. Dieses Martyrium dauerte ohne Unterbrechung bis zum Morgen des 7. August. Was ich in diesen schlimmen Tagen litt, ich weiß es nicht zu sagen. Von jenem Tag an bin ich zu Tode verwundet. Ich spüre im Innersten der Seele eine Wunde, die immer offen ist und die mir fortdauernde Qualen bereitet. Soweit dieses Zeugnis, dieses wichtige Zeugnis. Also hier geht es vor der offiziellen Stigmataverleihung, diese Durchbohrung des Herzens, dass ein guter Monat vorher stattgefunden hat. Also Padre Pio ist ein von Gottes Liebe Verwundeter und wird das bis zum Lebensende bleiben. Das war den Mitmenschen von außen nicht sichtbar, sondern erst später dann, als er die Wundmal an den Händen und an den Füßen, da hat man das gesehen. Es ist vielleicht noch interessant, Padre Pio, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, ist ja dann von zu Hause nach Foggia geschickt worden. Und in Foggia, in dieser Stadt in Apulien, da hat er sehr gelitten, auch unter der Hitze des Sommers. Und da war ein Mitbruder auf Besuch, der ihm gesagt hat, komm doch einmal zu mir nach San Giovanni Rotondo, dort am Monte Gargano ist das Klima viel erträglicher, dort würde es dir sicher gefallen. Und so kam dann Padre Pio auch durch diese Einladung seines Mitbruders dann dorthin, und später hat ihm der Provinzial das dann offiziell erlaubt, dass er dort bleiben konnte. Und es sind dann, zuerst hat man gedacht, für kurze Zeit der Erholung, aber es sind dann 52 Jahre draus geworden. Ja, Padre Pio ist dann nach San Giovanni Rotondo gekommen, und seine Tätigkeit war dann vor allem, er musste diese Schüler des sogenannten Seraphischen Kollegs betreuen. Das waren also junge Seminaristen, Gymnasiasten, die in San Giovanni Rotondo in einem eigenen Haus wohnten, beim Kloster der Kapuziner. Das waren also Kapuzineraspiranten, und für diese war er dann so eine Art wie geistlicher Begleiter. Das ist eben auch diese Stelle, wo wir gehört haben, dass er da bei dieser Beichte, dass er die abbrechen muss. Es war einer dieser kleinen, dieser Seminaristen. Das war damals also so in den Orden, dass man sogenannte Nachwuchsseminare hatte, und in diesem Nachwuchsseminar hat also Padre Pio dann gewirkt. Das war seine erste Aufgabe. Es waren circa 15 Ordensaspiranten da, denen er geistliche Vorträge hielt, Beichte hörte und sie vor allem begleitete auch durch sein Gebet Richtung Priestertum. So ist also in diesem Klösterchen, das ganz am Ende der Welt war, also können wir sagen, jetzt im übertragenen Sinn, außerhalb des Städtchen San Giovanni Rotondo war dieses Klösterchen Santa Maria delle Grazie auf einer Anhöhe ganz, ganz isoliert, wie es oft so bei solchen Klöstern war. Dann haben ihn auch Laien entdeckt, es sind dann immer mehr Menschen zu ihm gekommen, um zu beichten. Er hat ihnen Vorträge gehalten, und so ist dann mehr oder weniger auch, sind dann geistliche Söhne und Töchter, haben sich dann um ihn geschart. Aber vielleicht muss ich noch etwas sagen, das noch ganz wichtig ist, das auch zu seinem Leben gehört. Es war damals die Zeit des Ersten Weltkrieges. Padre Pio wurde auch in den Militärdienst eingezogen, aber wegen seines kränklichen Zustandes ist er dann da schnell wieder einmal entlassen worden, konnte dann wieder zurück. Aber trotzdem, es waren einige Zeiten, wo er da Dienst leisten musste, und das war für ihn eine sehr, sehr schwere, harte Schule. Am Freitagmorgen des 20. September 1918, es waren also nur wenige Wochen vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, 3 Tage nach dem Fest der Stigmata des heiligen Franziskus, empfing dann Padre Pio die sichtbaren Wundmale. Er hat also dann am Morgen nach der Messe, hat er im Brüderchor vor dem gekreuzigten Herrn gebetet, Danksagung gehalten. Zugleich empfand er ein starkes Gefühl des Friedens und er wurde von einem sanften Schlaf übermannt, und auf einmal sah er wieder diese Gestalt, die schon am 5. August ihm das Herz durchbohrt hatte, und er sah dann beim Gekreuzigten im Brüderchor am Kreuz, wie das Blut aus den Wunden floss, und er hatte dann selber auch diesen Schmerz an den Händen und Füßen, und so kann man sagen, ist es dann sichtbar geworden, dass er die Wundmale getragen hat. Er selber flehte Gott an, lass mir den Schmerz, steigere ihn, wenn du willst, aber nimm mir diese sichtbaren Wunden, gewähre mir die Gnade, dass man sie nicht sieht. Ja, gerade das sehen wir, dass der Heilige die sichtbaren Wundmale niemals gesucht hat, dass er sie verbergen wollte. Doch das war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil immer wieder auch daraus Blut floss. Und wir wissen, Padre Pio hat von dem Moment an dann 50 Jahre die Wundmale getragen. Er konnte das nicht mehr verbergen vor den Menschen. Und es wurde dann überall in den lokalen Zeitungen, der Presse, ganz in Italien, darüber von diesem wundersamen, stigmatisierten Mönch aus San Giovanni Rotondo berichtet. Und so kamen immer mehr Leute auch nach San Giovanni und wollten diesen Mann sehen. Neugierige, sensationslustig, aber nicht nur solche, sondern es gab auch viele Menschen, die wirklich geistlich gesucht haben und bei Padre Pio sehr viel Trost und Kraft gefunden haben. 50 Jahre wird Padre Pio die Wundmale tragen, ein Symbol auch der Uneinigkeit. Diese Stigmatas waren zum Teil auch sehr umstritten, auch bei Medizinern. 2 Ärzte waren der Meinung, dass diese Wundmale aus natürlicher Sicht unerklärlich seien. Ein weiterer Mediziner war gegenteiliger Meinung. Er versuchte, die Wundmale zu behandeln, aber ohne Erfolg. Die Stigmen blieben dann unverändert. Sie heilten nicht, bluteten weiterhin. Und der Bischof, der Ortsbischof von Manfredonia, wo San Giovanni Rotondo zugehörte, behauptete sogar, er ist vom Teufel besessen und die Brüder von San Giovanni sind eine Bande von Betrügern. Also wir sehen hier, diese Wundmale sind bereits am Anfang sehr, sehr umstritten. Er wurde dann auch von der Kirche gemaßregelt. Das Geschehen um diesen Kapuziner von San Giovanni, das sei kein übernatürliches Phänomen. Es wurde ihm dann 1931 sogar auferlegt, dass er nicht mehr öffentlich die Messe lesen konnte, dass er nicht mehr Beicht hören durfte. Und wenn wir denken, dass viele Menschen ihn schon aufgesucht haben, denen er geistlicher Begleiter war, geistlicher Vater war. Und so hat der heilige Papst Johannes Paul II. Bei der Seligsprechung 1999 gesagt, dass der kirchliche Gehorsam für Padre Pio gleichsam ein Schmelztiegel der Prüfung gewesen sei. Als sich das Gerücht um eine Versetzung des Stigmatisierten verbreitete, gab es einen regelrechten Volksaufstand. Das süditalienische Temperament ist durchgebrochen, das Kloster wurde gestürmt und die Verantwortlichen wurden bedrängt. Die waren nicht mehr des Lebens sicher, weil der Pater Pio, der darf hier nicht weg. Nach dieser unfreiwilligen Klausur, 2 Jahre hat sie gedauert, konnte er dann 1933 wieder öffentlich die Messen lesen, Beichte hören, Pilger empfangen. Die Menschen konnten ihn aufsuchen, er hat sie begleitet. Von überall her kamen sie und immer mehr pilgerten zu ihm für ein paar Tage, für Wochen, für Monate, um eben diesen heiligmäßigen Franziskussohn zu begegnen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte, Gedanken von ihm sagen, die er geprägt hat. Er sagt unter anderem, das schönste Credo kommt von deinen Lippen, wenn es Nacht um dich ist, bei einem Opfer im Schmerz, bei der höchsten Anstrengung eines unbeugsamen Willens zum Guten. Dieses Credo ist wie ein Blitz, der die Dunkelheit deiner Seele zerreißt, in seinem Leuchten dich emporhebt. Dann ein ganz wichtiges Wort. Ehe kann die Welt ohne die Sonne existieren, als ohne die Eucharistie. Von den 3 Kreuzen, welche auf Kalvaria standen, musst du dir, o Mensch, eines wählen. Entweder du stirbst unschuldig mit Jesus oder mit dem Reuigen oder mit dem verdammten Schächer, wähle dir selbst das ewige Glück. Da möchte ich diese Gedanken schließen mit einem Gebet zu Padre Pio, ein Gebet zu Gott, Padre Pio, dass er uns Fürbitte sei. Du Gott des Lebens, du hast deinen Diener Padre Pio von Pietrelcina deine große Wundermacht ausstrahlen lassen. Er war ein wunderbares Werkzeug in deiner liebenden Hand. Schenke uns den Heiligen Geist auf die Fürbitte des heiligen Padre Pio, dass wir deinen Eingebungen folgen und so selbst wertvolle Werkzeuge für dich sein können. Dazu segne euch auf die Fürbitte des heiligen Padre Pio, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank für die schönen und tiefgreifenden Gedanken, Pater Gottfried Egger. Und Radio Gloria freut sich bereits heute schon auf die nächste Sendung, in der es um das geistliche Kind geht von Pater Pio.
Ja, herzlichen Dank, Frau Marti, und Gottes Segen auch Ihnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Sendung mit Pater Gottfried. Er hat uns in einem ersten Teil sein Buch vorgestellt von Pater Pio, Gekreuzigt aus Liebe. Und Sie können dieses Buch beziehen beim Miriam Verlag, Brühlweg 1, 79797 in Jestetten, Deutschland. Die Telefonnummer lautet 0049 77 459 29830, oder über das Internet können Sie das bestellen, www.miriam-verlag.de. Ein ausführlicher Gebetsteil mit Novenen, Litaneien und einem Rosenkranz zum heiligen Pater Pio runden das Buch mit rund 165 Seiten ab. Und so möchte ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden. Führt Sie Gott, bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll. Iri Andrea Marti.